Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo, verehrte Freunde und Freundinnen des Walkman-Podcasts. Vorab eine Entschuldigung, sollte ich in diesem Grußwort nicht so lockerflockig rüberkommen wie vielleicht gewohnt, so könnte das daran liegen, dass mich Corona derzeit voll im Griff hat und ich mich auch nicht ganz so taufrisch fühle. Leben ist permanente Bewegung. Das beinhaltet in meinen Augen nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Bewegung. Für mich bedeutet das in erster Linie bestehendes, bewährtes, alte Glaubenssätze regelmäßig auch mal zu hinterfragen. Passt das noch oder kann das weg? Offen sein für Neues. Was spricht dagegen, sich auch mal über Themen Gedanken zu machen, die im Mainstream noch nicht angekommen sind, beziehungsweise noch nicht bei uns? Im heutigen Podcastgespräch unterhalte ich mich mit Dr. Dimitri Achelroth, dem Gründer des Evolut-Instituts in den Niederlanden. Mit Pilzen zur Selbstfindung lautet die Frage, mit der wir uns in dieser Episode auseinandersetzen. Und dabei sind die sogenannten psychedelischen Pilze, beziehungsweise in seinem Fall Trüffel gemeint, also nicht solche Pilze, wie wir sie im heimischen Wald finden können. Achelroth berichtet, wie in seinem Institut die Kraft der veränderten Bewusstseinszustände, unterstützt durch ein intensives Coaching-Programm, genutzt wird, um tiefgreifende Lern- und Entwicklungserfahrungen zu machen. Unternehmer, Veränderer und Führungspioniere, die ihre Praxis der Selbsterforschung vertiefen möchten und bereit sind für eine Neuorientierung und persönliche Erneuerung, sie sind die Zielgruppe von ihm und seinem Team. Seid also gespannt auf ein unterhaltsames und sehr informatives Gespräch mit dem beeindruckenden Dr. Dimitri Achelroth. Und nebenbei, wenn euch gefällt, was ihr seht oder hört, dann bitte teilt oder liked oder beides, am besten beides, diese Episode und abonniert den Podcast auf dem Streamingdienst eures Vertrauens. Los geht's!
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
In früheren Jahren hatte ich ja mal eine andere Frisur als heute. Die war so ein bisschen wilder und irgendwann hat mir dann auch tatsächlich mal jemand gesagt oder wiederholt, habe ich dann zu hören bekommen, ich sehe so ein bisschen aus wie Peter Lustig. Ich möchte jetzt gerne mal auf Peter Lustig zurückkommen und zwar in dem Punkt, dass ich euch, liebe Hörer und Zuschauer, Zuschauerinnen, heute ein bisschen in die Pilze mitnehmen möchte und ich möchte euch ganz gern ein bisschen was zeigen, was man denn unter Pilzen alles verstehen kann. Und ich habe da einen ganz besonderen Gast heute im Gespräch, Dr. Dimitri Achelroth vom Evolut-Institut in Holland, in den Niederlanden. Aber das, was ihr jetzt im Hintergrund bei mir seht, sofern ihr jetzt YouTube anhabt, es geht nicht um diese Pilze, es geht um psychedelische Pilze. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Dimitri. Schön, dass es heute geklappt hat. Herzlich willkommen in meiner Show.
Dankeschön. Freut mich, Ralf, dass ich hier sein darf.
Gerne, gerne. Dimitri, vielleicht kannst du es mal ganz kurz erklären. Du bist Leiter und Gründer eines Instituts in Holland. Das nennt sich das Evolut-Institut. Evolut hat bereits im Namen drin, da geht es um Entwicklung und wir können auch so viel verraten, es geht jetzt nicht darum, wir reden jetzt hier nicht darum, wie kriege ich hier die tollste Pilzsuppe zustande oder ein Pilzgericht. Nein, wir reden hier um was anderes. Wir reden jetzt über nicht psychedelische Pilze, weil dein Spezialgebiet oder das, worauf du dich mit deinem Unternehmen konzentrierst, das sind Trüffel und keine Pilze, weil auch wenn Niederlande Pilze, habe ich jetzt gelernt, sind in den Niederlanden verboten, sofern es psychedelische Pilze sind. Trüffel nicht. Ich bin kein Fachmann. Ich stelle mich jetzt ganz doof. Wo ist denn jetzt der Unterschied vom Wirkungsgrad oder von Pilzen zu Trüffeln, Trüffeln zu Pilzen? Was macht das eine gefährlich und strafbar und das andere nicht? Hallo Dimitri.
Ja, vielen Dank nochmal für die Intro, Ralf. Ganz genau, wie du erwähnt hast, das Evolut-Institut, was ich zusammen mit meinem Mitgründer Christopher Kabakis ins Leben gerufen habe, beschäftigt sich letztendlich mit der Frage, wie können wir Menschen helfen, sich weiterzuentwickeln, an inneren Themen zu arbeiten, um ihre Auffassungsgabe, um ihre Fähigkeit, mit mehr Komplexität im Leben umzugehen, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Und wir nutzen da letztendlich veränderte Bewusstseinszustände, um bei bestimmten inneren Themen wirklich auch in die Tiefe zu gehen. Und veränderte Bewusstseinszustände können wir unter anderem auch mit natürlich vorkommenden chemischen Substanzen induzieren. Unter anderem machen wir das in den Niederlanden eben mit sogenannten psilocybin-haltigen Trüffeln,
wie du schon erwähnt. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erläutern, was ist denn dieses Psilocybin? Was
ist genau, das? Genau. Und zwar, also Psilocybin ist ein psychoaktiver Wirkstoff. Ja, und wenn du es ganz genau wissen willst, das ist letztendlich 4-Phosphoryloxy-NN-Dimethyltryptamin. Das ist letztendlich ein Wirkstoff.
Mir haut gerade die Brille vom Kopf, du.
Hab jetzt mal vom Hocker gehauen. Nee, genau, das ist letztendlich ein psychoaktiver Wirkstoff, der bestimmte Serotoninrezeptoren an den Zellen in unserem Gehirn aktiviert. Und diese Zellaktivierung verursacht letztendlich den sogenannten psychedelischen Effekt. Ja? Und das Psilocybin ist ein natürlich vorkommender Stoff, der sich zum Beispiel im sogenannten psychedelischen oder Magic-Trüffeln als auch in bestimmten Pilzsorten, die auch hier heimisch sind, wiederfindet.
Ja, ich war ein bisschen verwundert, wo du gerade sagst, Pilzsorten, die auch hier heimisch sind. Da habe ich gerade so einen schönen Artikel gelesen. Da zählen ja scheinbar auch Champignons dazu und Steinpilze und Ähnliches, wo das wohl in geringen Maßen mit drin ist. Da wäre ich am Leben nicht drauf gekommen. Aber hier gelten die halt als essbare Pilze, und weil wohl auch die Mengen zu gering sind und weil sowas auch wohl zu wenig auch hier in Deutschland erforscht wird, rutscht man da also durch. Heißt also, viele Steinpilze im Wald sammeln und schon geht's dir besser, oder?
Also das wäre in der Tat für mich jetzt eine neue Info, dass Champignons und Steinpilze auch Psilocybin enthalten, aber das sollte ich nochmal nachforschen. Aber zum Beispiel heimische Arten, die hier Psilocybin enthalten, sind zum Beispiel der spitzkegelige Kahlkopf. Ja? Die findet man manchmal auf Kuhwiesen, die wachsen sehr gerne im Kuhdung. Kommen hier auch auf natürliche Art und Weise vor, sind aber in Deutschland nicht zugelassen. Also das heißt, das Sammeln und Konsumieren in Deutschland wäre nicht erlaubt.
Jetzt hatten wir vorhin ja schon das Thema, Sammeln und Konsumieren ist also theoretisch in den Niederlanden erlaubt. Wobei Niederlanden ja nicht so als das klassische Pilzgebiet bekannt sind. Da würde ich jetzt doch eher so auf unsere Region tippen. Ich gehe mal so weit, du bist gebürtig Weißrusse, bist in Deutschland aufgewachsen, hast deine Firma in den Niederlanden, aber wenn ich dich jetzt auf Hessisch anspreche, kommst du gut klar, weil du bist auch noch witzigerweise aus Offenbach.
Aus Offenbach.
Gut, jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Kommen wir nochmal kurz zu den Wirkstoffen. Die sind in Holland erlaubt. Ich hatte mich vorher ein bisschen versucht, schlau zu machen zum Thema. Welche Mengen sind denn hier in Deutschland schon strafbar? Ab wann wird's richtig kritisch? Generell verboten sind diese Pilze sowieso. Aber es gibt so eine Grenze, und da habe ich jetzt gelesen, 1,7 Gramm, das ist dann das, wo dann das Gericht und die Polizei schon richtig böse gucken und wo es auch dann strafbar wird. Und da sagst du 1,7 Gramm, da musst du erstmal eine ganze Menge von diesen Pilzen schon mal gesammelt haben, weil dieser Stoff doch relativ dünn vorkommt in dem, was man da verarbeitet, oder?
Genau. Also vielleicht nochmal zur Klarstellung. Was in den Niederlanden letztendlich legal ist, sind die psilocybinhaltigen Trüffel. Ja? Mhm. Und nicht der Wirkstoff an sich, sondern die Trüffel, weil diese gelten als Lebensmittel und diese sind somit nicht reguliert. Ja? Es gibt jedoch auch psilocybinhaltige Pilze, die nicht erlaubt sind in den Niederlanden. Ja? Das ist etwas, sag ich mal, rechtlich unglücklich, würde ich mal sagen. Aber letztendlich sind die Trüffel erlaubt und diese enthalten den Wirkstoff, aber nicht die Pilze. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie das jetzt mit der in Deutschland strafrechtlich erlaubten Menge aussieht. Also die Konzentration von Psilocybin in Pilzen ist auch wirklich sehr gering. Also wir reden davon weit unter 1%. Ja, das, also, und das heißt letztendlich, um überhaupt auf diese Menge zu kommen. Ja,
ein Prozent Trockenmasse.
Ja, also das heißt, genau, und genau, ein getrockneter Pilz hat ungefähr ein Zehntel des Gewichts von einem frischen Pilz. Ja, also das heißt, da sind schon wirklich etliche Kilos frische Pilze, die man da anhäufen müsste, um überhaupt in diese Zone zu kommen. Aber wie gesagt, das ist, ich bin kein Jurist und wir müssen uns mit diesem Thema auch nicht auseinandersetzen, weil unsere Arbeit ja in den Niederlanden stattfindet, dort der Konsum auch vollkommen legal ist und deswegen, sage ich mal, bin ich da auch kein Profi.
Also ich muss jetzt zur Erläuterung auch hinzuschieben, das Thema Pilze, psychedelische Pilze, hat mich jetzt in der Vergangenheit auch ein bisschen mehr verfolgt, beschäftigt, weil ich jetzt also auch eine ganze Menge drüber gehört habe, dass, aus meinem ferneren Bekanntenkreis oder von Leuten, die auch mal irgendwann vor Jahren bei mir im Podcast waren, dass dort auch der eine oder die eine oder andere auch mal Erfahrungen mit solchen Geschichten gemacht hat, wobei die das halt auch immer dann in diversen Retreats oder ähnlichen Geschichten dann erlebt haben. Aber das war alles auch im Ausland, meist in Spanien oder sonst irgendwo und immer unter Anleitung. Also nie alleine nach dem Motto, ich habe jetzt hier was gekauft und setze mich jetzt zu Hause hin und mache mir dann ein Trüffelmenü, keine Ahnung was, oder ne? Übertrieben. Deswegen, also jetzt rein in die Frage. Mich interessiert jetzt halt wirklich jetzt mal ganz speziell, wie gehst du da vor? Also ihr macht das, wir hatten ja im Vorfeld schon drüber gesprochen gehabt, dass du bist also auch, wenn ich es richtig verstanden habe, strikt dagegen, sowas im Alleingang zu probieren, nach dem Motto, ich mache jetzt hier mal so eine Selbsterfahrung oder so, sondern das basiert bei euch ja auch unter Anleitung. Ich habe gesehen, ihr habt da richtig große Programme rumgeschraubt, mit denen ihr erstmal so ein bisschen in die Tiefe geht, was passiert. Lähm mich mal auf. Wie genau funktioniert sowas, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle?
Ja, also prinzipiell sagen wir, dass Menschen, die noch keine Erfahrung mit diesen Substanzen hatten, ja, dass diese das auf jeden Fall unter professioneller Beaufsichtigung machen sollten. Ja, warum? Weil psychedelische Erfahrungen extremst intensive Erfahrungen oder Reisen sein können, ja, die natürlich emotional sehr aufwühlend, aufreibend sein können und man da einfach vorbereitet sein muss, was auf einen zukommen kann und wie gehe ich mit Situationen um, die schwierig sind. Ja, natürlich gibt es, sage ich mal, sogenannte Psychonauten. Das sind Menschen, die schon ganz viel Erfahrung gesammelt haben in diesen veränderten Bewusstseinszuständen. Natürlich können diese Menschen alleine, sage ich mal, reisen gehen. Ja? Die Menschen, mit denen wir arbeiten, haben aber üblicherweise so gut wie keine Erfahrung mit solchen Substanzen bisher gesammelt. Ja? Das heißt, das ist für sie sozusagen ein erstmaliges Erlebnis. Und unter diesen Voraussetzungen macht es absolut Sinn, das in einem kontrollierten, professionellen Setting zu machen. Ja, das heißt, wir begleiten Menschen nicht nur während der eigentlichen psychedelischen Reise, die an sich 4 bis 6 Stunden dauert, sondern fangen schon Wochen vorher an mit einer Vorbereitung, wo wir die Menschen aufklären über ich nenne es mal Risiken und Nebenwirkungen, wenn man das so will, über wie gehe ich überhaupt an diese Reise ran? Was für Erwartungen kann ich haben? Wie gehe ich um mit schwierigen Situationen? Und nach der ganzen Erfahrung bieten wir den Leuten natürlich Unterstützung an, diese Einsichten, die sie gesammelt haben, auch wirklich in ihrem Leben zu integrieren. Also was mache ich jetzt eigentlich damit, wenn ich das Gefühl hatte, da kam ganz viel Trauer hoch oder ich musste ganz viel verarbeiten aus Beziehungen, die vielleicht gescheitert sind, oder ich habe so viel Liebe gespürt in meinem Leben, dass ich irgendwie komplett überwältigt bin, oder ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mit was nicht menschlichem, mit was möglicherweise göttlichem, wie auch immer man das nennen mag, quasi Kontakt gehabt. Was mache ich damit im Alltag, ne? Und genau für diese Fragen sind wir eigentlich da und versuchen den Leuten Unterstützung dabei zu geben. Und natürlich haben wir auch eben medizinisch geschultes Personal. Wir haben Psychiaterinnen dabei, wir haben Psychologinnen dabei, die auch wirklich geschult sind in psychedelisch assistierter Psychotherapie, ja. Obwohl es bei uns nicht um Psychotherapie geht, aber trotzdem haben wir da sehr hohe Standards, was unsere Qualität der Begleitung angeht. Und wir machen sozusagen vorher auch ein medizinisches, psychologisches Screening, bevor überhaupt ein Teilnehmer sich für unser Programm bewerben kann, und nehmen das also mit der Sicherheit wirklich auch ganz ernst.
Also das, die Zielgruppe, die ihr habt, ist ja nicht, sage ich jetzt mal, derjenige, der einfach mal eine Erfahrung machen möchte. Also als Schwerpunkt nach dem Motto, ich guck mal, wie weit ich da noch reisen kann, und nach dem Motto, ich drehe mir jetzt meinen ersten Joint, nur halt jetzt ein bisschen härter. Das ist ja schon jetzt eine andere Hausnummer, und von daher auch dann diese umfassende und Begleitung. Das ist auch das, was ich von den anderen Kollegen immer so gehört habe, dass das also auch nie eigentlich empfohlen wurde, mach sowas allein, sondern immer halt unter Anleitung von erfahrenen Leuten, die auch wissen, was sie tun, die auch wissen, was sie machen können, wenn halt auch mal was schief geht, und das kann ja wohl passieren. Ich habe jetzt, also im Internet habe ich gesehen gehabt, dass so eine Erfahrung, so eine Reise, so ein Trip, wie man das auch nimmt oder nennt, bis zu 8 Stunden dauern kann. Und darüber hinaus kann es dann auch schon mal passieren, dass dann auch schon mal Schäden auftreten. Die Gruppe, die ihr jetzt habt, kommen wir kurz zurück. Ich habe zu weit Luft geholt jetzt oder ausgeholt. Die Gruppe, die ihr habt, sind in der Regel Geschäftsleute oder genau. Startups, Leute, die irgendwie das auch für sich dann verwenden, um vielleicht neue Wege zu finden für ihre Arbeit, andere Sichtweisen auszuprobieren.
Genau. Also zunächst mal, was sind das für Leute, die zu uns kommen, und warum kommen die eigentlich zu uns? Ja, wie du schon gesagt hast, jemand, der einfach mal Lust hat, irgendwie sich einen Joint zu rollen oder einfach mal irgendwie Pilz auszuprobieren, der ist bei uns wahrscheinlich nicht optimal aufgehoben, weil wir sehen diese psychedelische Arbeit im Kontext von persönlicher Entwicklungsarbeit, ja. Also das heißt, das sind Leute, die generell daran interessiert sind, an der Frage, wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich zum Beispiel mehr über meine eigenen Schatten erfahren? Wie kann ich blinde Flecken an mir sehen? Wie kann ich eventuell eine radikal neue Perspektive auf mich selbst, auf mein Leben, auf mein Handeln, auf mein Denken bekommen, um einfach, sage ich mal, bewusster handeln, entscheiden und sein zu können, ja. Und für solche Themen ist es oft sehr hilfreich, in veränderten Bewusstseinszuständen zu arbeiten, weil wir einfach Einsichten generieren oder erfahren können, die wir üblicherweise nicht hätten, ja. Weil einfach bestimmte Schutzmechanismen unserer Psyche heruntergefahren oder teilweise umgangen werden und wir an Themen rankommen, die sonst oft unerreichbar sind oder sehr tief im Unterbewusstsein liegen. Und von daher sind es da auch Leute, die das Ganze als wirklich innere Arbeit wahrnehmen und sagen, hey, ich bin bereit, auf diese Reise zu gehen, und bin mir auch dessen bewusst, dass da nicht nur Sonnenschein und Tralala, vorkommen können, sondern dass ich auch vielleicht mit schwierigeren Themen meiner eigenen Biografie konfrontiert werde. Ja, und oft, sag ich mal, sind das Leute eben, die haben selbst Unternehmen, die sind Gründer, die sind im Management von anderen Firmen, von Konzernen, das sind auch Selbstständige, also das sind Leute, die generell schon oft, sag ich mal, in Situationen stecken, wo sie immer wieder gefordert werden, auch entsprechend reflektiert und bewusst handeln zu müssen und einfach da nochmal eine neue Perspektive auf sich bekommen wollen, ja. Und das würde ich sagen, ist so das häufigste Profil von Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die bei uns mitmachen. Genau, das ist das eine. Und dann hast du ja gerade eben was zu den Risiken erwähnt. Ja, das können wir später gerne nochmal thematisieren oder jetzt, aber da würde ich auch nochmal gerne drauf eingehen, weil das auch nochmal ein sehr spannendes Thema ist.
Sollten wir auf jeden Fall auch machen. Ich würde dich nur mal darum bitten, kannst du vielleicht jetzt, klar, anonymisiert natürlich, vielleicht mal ein Beispiel nennen von einem Geschäftsmann, Unternehmer, Geschäftsfrau, was für Blockaden sich da lösen können, beziehungsweise was für Ergebnisse nach so einer, wie nennt man sowas, eine Kur oder ein Retreat oder wie bezeichnet ihr das?
Ja, wir beschreiben das als Retreat oder als Entwicklungsprogramm.
Entwicklungsprogramm. Gibt es da so ein wirklich herausragendes, positives Erlebnis, wo sich vielleicht diverse Blockaden gelöst haben und dann irgendwie so der große Wiki-Aha-Augenblick dann kam? Kannst du da was erzählen?
Ja, also wir hatten bislang noch keinen Teilnehmenden, der gesagt hat, hey, das hat mir irgendwie gar nichts gebracht. Ja. Jede Person geht natürlich mit ihrer eigenen Intention auf diese Reise, das heißt mit ihrem eigenen Thema. Ja, und das Thema kann eben stark variieren. Der eine kann sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie alle Häkchen im Lebenslauf mal gemacht, ich habe irgendwie eine Firma aufgebaut, die auch vielleicht verkauft, aber jetzt die Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ja, welchem Thema oder was will ich mich eigentlich jetzt widmen? Was mache ich mit meiner Zeit? Ja, bis hin zu Themen wie, hey, ich habe ein Problem, eine authentische Führungskraft zu sein, weil ich das Gefühl habe, ich muss ständig eine Maske aufsetzen und ich muss ständig das Alpha-Männchen spielen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich in dieser Welt auch nur ein bisschen Schwäche zeige, werde ich auseinandergerupft. Ja? Und wir hatten in der Tat zum Beispiel einen erfolgreichen Gründer, der ein Unternehmen leitet mit über 50 Mitarbeiterinnen, auch, wie gesagt, VC finanziert, also die klassische Erfolgsgründerszene in verschiedenen Magazinen betitelt gewesen. Und ein Thema, was da unter anderem hochkam, ist, hey, ich habe das Gefühl, ja, ich kann nicht ich selbst sein, wenn ich als Führungskraft agiere, weil ich das Gefühl habe, von mir wird immer erwartet, ich muss immer das Alpha-Männchen spielen. Ja, ich muss immer aggressiv wirken, ich muss immer dominant wirken, aber eigentlich fühlt sich das nicht mehr richtig an für mich. Ja? Und wir sind mit diesem Thema eben in die Auseinandersetzung gegangen. Und interessanterweise, was sich danach auch so kurz nach der psychedelischen Erfahrung herauskristallisiert hat, war, dass der Teilnehmer sagte, ich dachte immer bislang, mein Leben müsste so eine Art Heldenreise sein. Ja, ich muss irgendwie was erreichen und irgendwie einen Gipfel beklimmen und dann die Fahne reinrammen und sagen, ja, jetzt habe ich es geschafft. Aber ich merke jetzt vielmehr, dass mein Leben überhaupt keine Heldenreise werden soll, sondern eigentlich eine Love Story. Ja, und das hört sich zwar auf den ersten Blick ein bisschen cheesy an, ja, das Leben als Love Story, aber ich kann da versichern, dass da wirklich tiefe Prozesse initiiert wurden, tiefe innere Prozesse in der Person, wo sie auch gemerkt hat, mit welcher Energie will ich eigentlich im Leben stehen? Ja, will ich eigentlich Menschen gegenüber ständig nur mit Dominanz und Aggression gegenüber entgegentreten oder will ich mit einer Authentizität, mit einer gewissen Menschlichkeit oder Verletzlichkeit agieren und wie kann ich auch wirklich in meine alltäglichen, persönlichen, beruflichen Beziehungen auch wirklich ja, dieses Mitgefühl und diese Liebe reinbringen. Ja? Und ganz viele Teilnehmer sagen am Ende wirklich das ganz Banale, wow, ich habe irgendwie gemerkt, wie wichtig Liebe in meinem Leben ist. Und das hört sich abgedroschen an, aber am Ende ist das wirklich oft ein Leitmotiv, was bei so vielen Leuten wieder vorkommt und die sagen, hey, ich will in meinem Leben wieder mehr Liebe kultivieren. Ja, ich habe zu viel Selbstgeißelung betrieben, ich habe zu viel Performance-Optimierung gemacht, ich habe zu viel mich selbst immer mit einer Peitsche vor mir selbst mich hergetrieben und mich vernachlässigt und auf diesem Wege auch andere vernachlässigt und verletzt und das will ich nicht mehr. Und das sind oft Themen, die hochkommen. Und insbesondere ist das ja relevant bei Führungskräften, ne? Weil diese Menschen vor allem ja mit ihrem Handeln nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen beeinflussen.
Ja, zumal ich glaube, gerade auch die Führungskräfte sind ja auch diejenigen, die das vielleicht ich will jetzt nicht sagen im Blut haben, aber denen das ja eigentlich eingetrichtert wird, wenn du ab einer gewissen, in einer gewissen Position bist und hast dann so und so viele Mitarbeiter und Abteilungen und so weiter unter dir, dann musst du die Härte zeigen, weil wenn du nicht die Härte zeigst, dann verlierst du den Faden und die Kontrolle und die Leute tanzen dir auf der Nase rum und vielleicht gibt's ja definitiv auch andere Wege. Und das mag natürlich von der Branche abhängen und von dem Job, in dem du da drin hängst. Aber gebe ich dir recht, logisch.
Absolut. Und deswegen geht es auch in unseren Retreats letztendlich nicht nur um die rein persönliche Auseinandersetzung mit seinem Thema, sondern eben auch auf die Frage, wie wirkt sich eigentlich die Bearbeitung meines Themas auf meine Rolle als Führungsperson aus, ja? Also wir bauen quasi auch dann die Brücke zum Thema Leadership. Was heißt das jetzt für mich, wenn ich gemerkt habe, ich will eigentlich mehr Mitgefühl, mehr Menschlichkeit, mehr Liebe in die Welt bringen? Was heißt es für mich als Führungsperson konkret, ja? Und wie kann ich auf Führung generell blicken und kann ich eventuell auch Paradigmen erkennen, mit denen ich aktuell agiere, die ich eigentlich verändern will, ja? Und deswegen nennen wir doch auch unsere Arbeit auch wirklich Führungskräfteentwicklungsarbeit, weil am Ende ist das eben die Schnittstelle zwischen den persönlichen Themen und den Themen, die dann, sag ich mal, im Äußeren liegen, also als Führungskraft, ja. Und letztendlich sind diese Themen voneinander eigentlich unzertrennbar, ja. Also wir glauben, dass unser äußeres Handeln und Verhalten am Ende eine Spiegelung ist dessen, wie es bei mir im Inneren aussieht. Und wenn wir unser Verhalten verändern wollen, wenn wir auch Systeme verändern wollen, Organisationen verändern wollen, müssen wir die Quelle der Transformation im Inneren suchen, nicht im Äußeren.
Ich habe vor Jahren, habe ich mal die eine oder andere Ausbildung mitgemacht, so mit meiner damaligen Partnerin. Die war in diesem Bereich, war die sehr, sehr stark engagiert und auch sehr gebildet. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, weil ich halt wissen will, was die da so macht und was sie da an dieser ganzen Geschichte, so Psychologie und Aufstellung und diese ganzen Felder, was sie da so begeistert, wollte ich einfach wissen, was sie macht und wollte es miterleben. Ne? Und habe ja gedacht, du kannst nur mitreden, wenn du diese Ausbildung zum Teil selbst machst. Also habe ich einen Teil dieser Ausbildung da mitgemacht und da kam ich dann halt auch rein in das Thema Aufstellung und Milton Erickson und Selbstfindung nach dem und dem und dem Konzept und so weiter und so fort. Das waren natürlich jetzt Sachen, ich sag mal, eine Aufstellung dauert, je nachdem, in was für einer Gruppe du bist oder ob alleine oder was für ein Thema, bis an einem halben Tag oder ein paar Stunden, je nachdem halt, wie gesagt, Umstände, Feld, Begleitperson, bist du dann durch. Bei den anderen Geschichten, ich habe die längsten Ausbildungen, die haben da immer so eine knappe Woche gedauert, das waren immer so Teilmodule. Bei euch, so wie das jetzt klingt, ist das ja auch keine Sache, die man irgendwie zwischen Mittagessen und Abendbrot erledigt. Du hast gesagt, es geht schon vorher los mit dem Vorbereiten der Teilnehmer, die zu euch kommen. Was muss man denn da sich vorstellen? Ist das so ein Zeitraum von 4 Wochen, 2 Wochen vorbereiten und dann irgendwie, ich schätze mal, man muss in die Niederlande kommen. Logisch. Da dann auch übernachten, was plant man da so ein? Eine Woche, ein Wochenende?
Genau.
Also Nachmittag?
Also, vorweg, absolut legitime Frage, ne? Also es ist am Ende, wir bieten keine psychedelischen One-Night-Stands an, wo wir sagen, kommt am Abend vorbei, ja, dann gibt's einmal Trüffel und dann könnt ihr im Morgengrauen wieder verschwinden, ja? Also das gibt's in der Tat, ne? Also das, sag ich mal, das wird praktiziert. Wir halten das für einen nicht sehr, verantwortungsvollen Umgang mit diesen Substanzen, sondern wir versuchen das wirklich einzuweben in ein längeres Programm, wo es genug Zeit für Vor- und Nachbereitung gibt. Konkret heißt das, wir haben eine 3-wöchige Vorbereitungsphase, die berufsbegleitend ist, ne? Die ist, sag ich mal, also da gibt es sowohl Gruppen als auch Einzelcoaching-Sessions abends, digital. Dann geht es nach diesen 3 Wochen für 4 Tage in den Niederlanden, wo man sich dann vor Ort natürlich Vollzeit mit dem Themen beschäftigt. Und danach, im Anschluss an diese 4 Tage, gibt es dann eine knapp 2-monatige Integrationsphase, wo es wieder berufsbegleitend sowohl Gruppen als auch Einzelcoaching-Sessions gibt. Wo man dann natürlich schaut, wie kann ich diese Themen in meinen Alltag, in mein Leben übersetzen. Und diese Arbeit ist eben, sage ich mal, teilweise eben fokussiert auf das Psychedelische, aber es wäre ein Trugschluss aus unserer Sicht zu glauben, dass die Magie nur in der psychedelischen Reise passiert. Ja, eigentlich passiert die Veränderung, die Transformation schon im Prinzip mit der ersten Vorbereitungssession und endet eigentlich so gut wie nie. Also aus meiner Sicht werden wir alle bis ans Lebensende diese Einsichten in unser Leben integrieren, ja, und versuchen einzuflechten, weil das hört nie auf, ne? Also wenn das Thema ist, wie kann ich irgendwie verantwortungsvoller mit mir und auch mit anderen Menschen umgehen, dann ist es nicht, was man irgendwann mal abhat und sagt, so, jetzt bin ich durch damit, sondern das ist eine Lebensphilosophie und eine Lebensweise, die man kultivieren muss, ja, und das hört nicht auf. Und deswegen ist eben auch diese Vor- und Nachbereitung aus unserer Sicht so essentiell.
Also gerade, ich denke, wir hatten vorher das Thema mit dem Personal gehabt, der Abteilungsleiter oder Manager oder Geschäftsführer, der jetzt über so und so viele Mitarbeiter zu bestimmen hat oder die zu lenken hat, mal vielleicht so formuliert. Ich kann mir schon vorstellen, das geht ja so oder so nicht, dass du sagst, ich habe das jetzt einmal so gelernt und so wahrgenommen und das ziehe ich jetzt durch für die nächsten 2, 3, 4 Jahrzehnte. Ich habe angefangen als Redakteur, das war Mitte der 80er, also vor deiner Zeit wahrscheinlich. Und ich kann nur sagen, ich war damals schon zuständig für die Praktikanten und für die Volontäre. Dann in meiner Zeit als Chefredakteur, jetzt hier als Selbstständiger natürlich auch, als Ausbilder für Redakteure beziehungsweise später jetzt für Mediengestalter. Das ganze Umfeld, der Umgang mit den Mitarbeitern, der Umgang mit den Azubis, Praktikanten, deren Vorstellungen an die Arbeit und an das Verhalten des Chefs hat sich ja massiv geändert. Und auch der Umgang miteinander. Na, also von daher, du bist ja in einem, ob man das will oder nicht, in einem permanenten Lernprozess. Und von daher tut's mit Sicherheit auch Not und gut, ist gut, dass man da auch mal an sich arbeitet und vielleicht mal so ab und zu mal mein Thema, die Festplatte mal so ein bisschen formatiert, die geistige und vielleicht auch mal andere Gedanken reinlässt und das geht halt dann,
Absolut. Ich würde sogar sagen, die Festplatte, die wird nicht formatiert, aber die wird defragmentiert.
Dass wir alles besser zusammenpasst und der Müll rausfliegt.
Ja, also es ist ja wirklich, also ich glaube, dass die Analogie mit der Defragmentierung wirklich gar nicht so fernab ist, weil wir können auch mal später darauf eingehen, was eigentlich im Gehirn passiert, ne? Also welche Prozesse dann in Gang gesetzt werden. Das ist wirklich so, dass bestimmte Gehirnareale pausiert oder heruntergefahren werden zwischenzeitlich, damit andere Strukturen, Informationen, sage ich mal, updaten können, neu senden können und sich dann, sage ich mal, das Gesamtsystem auf einer anderen Ebene wieder, sage ich mal, dann rekalibriert. Ne?
Also das ist das Thema, wenn du sagst, wir gehen da später drauf ein und dann erläuterst du es, wir sind eigentlich schon drin, weiter. Also was passiert im Gehirn?
Ja, also das Spannende ist, es gibt viele wissenschaftliche Versuche zu erklären, was da wirklich passiert. Ja? Und um es mal vorweg zu sagen, es gibt jetzt kein definitives Modell, was da wirklich jetzt unter psychedelischem Einfluss oder unter serotonergen Psychedelika, wenn wir vom Psilocybin sprechen, was da ganz genau im Gehirn passiert. Aber genauso wenig weiß man das zum Beispiel bei klassischen Antidepressiva, die man nimmt. Ja, man versteht die konkreten oder ganz genauen Mechanismen auch nicht. Also von daher ist das nichts Ungewöhnliches, das mal vorweg. Aber es gibt, sag ich mal, Modelle, die schon wissenschaftlich recht weit verbreitet und auch akzeptiert sind. Und das gängigste Modell heißt REBUS. Das ist Englisch und das ist eine Abkürzung für Relaxed Beliefs Under Psychedelics. Also im Prinzip aufgeweichte oder entspannte Glaubenssätze unter Psychedelika. Ja? Und aus Sicht vieler Neurowissenschaftler, und das passt noch ein bisschen in den Zeitgeist, wird das Gehirn oft als Art Prädiktionsmaschine gesehen. Ne? Das Gehirn hat im Prinzip eine interne hierarchische Struktur von Vorhersagen, die es über die Umwelt trifft, über mein eigenes Verhalten und so weiter. Und somit können wir mit der Umwelt interagieren. Also beispielsweise, wenn ich das erste Mal einen Apfelbaum sehe, ja, dann werde ich ganz viel, sage ich mal, Aufmerksamkeit darauf verwenden, diesen Apfelbaum zu studieren. Und wenn ich ihn jetzt das 30. Mal auf dem Arbeitsweg sehe in der Allee, dann weiß ich, okay, das ist ein Apfelbaum. Ich weiß, wie ein Apfel aussieht, schematisch. Ich weiß, der Baum wird mich jetzt nicht anspringen und oder so, ne, sondern man hat quasi Modelle, Abstraktionen der Welt gebildet in unserem mentalen Konstrukt im Gehirn. Und diese verschiedenen Konstrukte, die sind hierarchisch geordnet. Ja, jetzt ist es aber so, dass die Glaubenssätze, die ganz oben in dieser Pyramide sind, dass die sich auswirken auf alles, was drunter ist. Das heißt, irgendwann, wenn diese Glaubenssätze oben zu rigide sind, zu stark und unbeweglich, ja, dann überlagern die alles andere. Und bestimmte, sag ich mal, psychische Leiden, von denen wir häufig sprechen, Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörung oder Angststörung oder Anpassungsstörung, sind letztendlich laut Dr. Dan Siegel, einem sehr bekannten Psychiater, Erkrankungen von zu hoher Rigidität, ja, weil wir einfach nicht mehr unsere Perspektiven auf uns selbst oder aufs Leben ändern können, ja. Also wenn sich einmal, sag ich mal, der Glaubenssatz so fest oben zementiert hat, dass ich irgendwie ein schlechter, nicht mehr liebenswerter Mensch bin, ja, dass das Leben nur noch scheiße ist, sage ich jetzt mal salopp, ja, was, sag ich mal, oft bei depressiven Menschen passiert, dann können diese Glaubenssätze nicht mehr durch neue Informationen abgedatet werden. Das heißt, egal, was ich im Leben erfahre, egal, wie viel Zuspruch ich gewinne oder wie viel positive Erfahrungen ich mache, am Ende können diese neuen Erfahrungen von unten in der Pyramide nicht mehr hoch diffundieren, sondern werden einfach von diesen rigiden Strukturen oben immer wieder runter, also immer wieder unterdrückt. Und was Psychedelika letztendlich erlauben, ist diese Top-Down-Rigidität zu entspannen. Ja? Und es wird im Gehirn tatsächlich ein Areal quasi zeitweise heruntergefahren. Das nennt sich das Default Mode Network, das DMN im Englischen. Und dieses Gehirnareal ist vor allem zuständig für die Initialisierung von ganz essentiellen Glaubenssätzen. Wer bin ich? Was kann ich? Bin ich ein guter, schlechter Mensch? Also quasi, da sitzt sozusagen auf spiritueller Ebene unser Ego drin, ne? Also so unsere ganz tief verwurzelten Glaubenssätze über uns selbst. Und dieses System wird zeitweise, sag ich mal, runtergefahren, sodass auf einmal neue Informationen die Pyramide hochfließen können, sozusagen, ja? Und dass zum Beispiel neue Erfahrungen, die auch eine heilsame Wirkung haben können, auf einmal unser System updaten können und diese rigiden Glaubenssätze, die oben sind, dass die ein bisschen gelockert aufgeweicht werden. Ja? Man kann sich das wirklich so vorstellen wie mit so einer Skipiste. Wenn ich immer wieder in die gleichen Skirillen reinfahre mit meinen Skiern, ja, irgendwann gerate ich in so eine Pfadabhängigkeit und ich komme gar nicht mehr raus. Wenn ich nach rechts und links will, das geht nicht. Ich kann nur noch diesen einen Weg nehmen. Und das ist wirklich im Gehirn durch neuronale Strukturen auch so wiedergegeben. Ne? Also es gibt dieses englische Sprichwort, what fires together, wires together. Also wenn Neuronen oft, sage ich mal, miteinander kommunizieren, irgendwann werden diese Kommunikationskanäle immer stärker, immer präsenter, immer dominanter. Ja? Und die psychedelische Erfahrung ist sowas wie so eine Schneeraupe, die einmal über die Piste fährt und die Schneepiste einmal wieder glatt macht. Ja? Und diese Pfade auf einmal zugedeckt sind. Und ich kann jetzt auf einmal die Pfade neu befahren. Ich kann wieder flexibler denken, fühlen und handeln. Und das heißt, ich kann auch auf einmal tief verankerte, oft negative Glaubenssätze über mich revidieren. Ich kann sie anpassen und updaten. Und das ist wirklich, was auf einer neuronalen Ebene passiert. Und deswegen werden auch Psychedelika gerade erforscht, nicht nur bei der Behandlung von schweren Depressionen, wo klassische Psychopharmaka nicht mehr weiterhelfen, ja, oder auch posttraumatische Belastungsstörungen, sondern eben auch untersucht, wie die zum Beispiel bei neurodegenerativen Erkrankungen eingesetzt werden können, also Alzheimer und Parkinson, weil es die Vermutung steht im Raum, dass eben Psilocybin neuronale Strukturen generieren kann. Und das ist was, sag ich mal, recht Einmaliges.
Das Schöne daran, dass ich Podcasten mache, ist ja, dass ich bin ab und zu mal dazu, werde ab und zu mal dazu gefragt, warum machst du sowas? Und ich habe gesagt, der Grund, einer von den Gründen, die zumindest auch im Nachhinein für mich rauskam, ist der, dass ich immer wieder ganz interessante Menschen kennenlerne, mit denen ich Felder beackern kann und für den ich so viel erfahre, was ich sonst nie erfahren hätte. Nebenbei spare ich mir wahrscheinlich auch den einen oder anderen Therapeuten. Also du hast hier so ein paar Themen angesprochen, die ich wirklich hochinteressant finde. Gerade so mit den Glaubensmustern aufweichen, mit dem diese neuronalen Netze da entwickeln. Das habe ich schon vorher mal gehört. Kannst du mir denn eventuell für die Shownotes von dieser Episode mal irgendeine Quelle mit angeben, mit rüberschicken, die ich dann mit einbaue nach hinten raus, dass man sich da zu diesem Thema mal so ein bisschen schlau machen kann. Wenn du da irgendwas hast, wo du sagst, ja, okay, das ist vielleicht so eine Abhandlung oder so ein Bericht, der das Thema nochmal relativ gut wiedergibt. Das fand ich jetzt hochinteressant und muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten vorher das Thema schon angesprochen, dass du sagtest, du gehst davon aus, dass das in den nächsten Jahren auch in Deutschland eine andere Betrachtung erfahren wird, dass man auch in Deutschland mit diesem Thema, mit diesen psychedelischen Pilzen, Trüffeln, Pipapo, auch anders umgeht und die zumindest auch mal in dem medizinischen Bereich wahrscheinlich einsetzen wird. Wahrscheinlich immer so Stück für Stück, immer mehr, aber dass das kommen wird. Klingt ja eigentlich auch vernünftig. Was mir als erstes jetzt auch durch den Kopf gegangen ist, wenn ich jetzt höre, jemand in meinem Bekanntenkreis leidet an solchen Depressionen und oder ähnlichen Dingen und bekommt jetzt vom Arzt, vom Therapeuten, keine Ahnung, diese und jene Medizin verordnet. Es bleiben ja immer gleich, also der Beizabackzettel wird ja in der Regel bei uns immer länger, an den Nebenwirkungen, die du dir bei der Einnahme von ABC dann zuziehen kannst. Wie ist es denn mit möglichen Nebenwirkungen bei diesen Dingen, bei Trüffeln?
Genau. Also nochmal kurz zu dem Thema, was du gerade angerissen hast. Wie wird sich eigentlich die medizinische Szene auch anpassen? Ja? Und aktuell, sag ich mal, sind Psychedelika das heiße Thema in der Psychiatrie und in der Psychotherapie. Ja? Also in den USA wird in den kommenden 2 Jahren sehr sicher Psilocybin verwendet werden dürfen, offiziell als medizinische Therapieoption für Depressionen und für posttraumatische Belastungsstörungen. Und das wird dann, sage ich mal, auch dann nach der Zulassung in den USA auch in Kürze in Europa passieren, durch die EMA, durch die European Medical Agency. Das ist quasi die europäische Behörde für Arzneimittelzulassung. Interessanterweise war Australien jetzt vor ein paar Wochen das erste Land der Welt, das Psilocybin offiziell als Medizin zugelassen hat. Ja? Also wir werden schon mal in den nächsten 24 bis 36 Monaten feststellen, dass Psilocybin Einzug halten wird in die klinisch-therapeutische Welt. Natürlich ist die Frage, passiert das Ganze jetzt absolut ohne Risiken und Nebenwirkungen? Und ich glaube, da muss man einmal ein bisschen weiter ausholen, ja. Also, wenn ich dich fragen würde, Ralf, was glaubst du, was ist die Gefahr von solchen Psychedelika? Ja? Kannst du vielleicht mal sagen, was du glaubst, aber oder sag mal erstmal, was du denkst, was die Gefahren sind.
Ich müsste jetzt, alles, was ich jetzt sage, ist mit Sicherheit falsch. Ich habe das vor Jahren mitbekommen. Das ging bei mir los. Ich habe es erstmal jemanden kennengelernt, der sich Gras angebaut hat. Witzigerweise in der städtischen Gärtnerei der Stadt bei Frankfurt in der Nähe von Offenbach, nicht in Offenbach. Und habe dann also immer zu hören bekommen, ist alles sehr unschädlich und da passiert nichts und aber du bist locker und bla bla bla. Und habe den dann ein paar Jahre später auf einem Konzert, auf einem Rockkonzert in Frankfurt, in einer alten Oper oder sowas, wieder getroffen. Und da saß er nur noch in der Ecke und er hat wohl zu viel von diesen Sachen genommen, beziehungsweise ich weiß nicht, wie weit er da abgedriftet ist. Aber ich habe immer so ein Problem, wenn es heißt, es ist einfach alles ungefährlich. Also alles ungefährlich, denke ich mal, geht überhaupt nicht. Es ist immer eine Frage der Menge von dem, was man nimmt und wie sich was auswirkt. Ich kenne mich relativ gut auch leider aus mit mit Alkohol und Schäden durch Alkohol. In meiner Familie gab es da auch finale Fälle, die wirklich alles andere als schön waren. Und wie gesagt, also jetzt auch gerade mit Gras und so, habe ich auch ähnliche Dinge mitbekommen. Alles immer ungefährlich und dies und jenes. Aber halt die Menge macht's. Und was du nicht im Griff hast, ist halt, manche Leute neigen halt zum Missbrauch. Ne? Und ich schätze mal, das wird bei euch ähnlich sein. Nicht bei euch. Also bei dem Thema jetzt Trüffel. Wenn das Maß stimmt, alles in Ordnung und hat seine Vorteile, genau wie das Glas Rotwein am Abend auch mal ein bisschen entspannend ist und auch so einen positiven Seiten hat. Wenn man jeden Abend natürlich 2 bis 3 Flaschen reinhaut, dann geht das natürlich auch nicht lange gut. Ich denke, das ist bei euch ähnlich.
Ja. Genau, ich meine, da hast du ja schon eine relativ ausgewogene Meinung. Ich glaube, wenn man so die Allgemeinbevölkerung befragen würde, ja, wäre das erste, was sie sagen, super gefährlich, das ist ja giftiges Zeug, ja, das sind ja Drogen, das macht dich, sag ich mal, psychisch krank, oder du wirst danach irgendwie schizophren, oder man bleibt drauf hängen, ja, das sind so die klassischen Sachen, die man über diese Substanzen hört. Und der Grund, warum Psychedelika in der Bevölkerung so einen schlechten Ruf haben, hat interessanterweise nichts mit der wissenschaftlichen Evidenz zu tun, sondern vielmehr mit einer politischen Agenda, die seit den 60er Jahren von der, also Nixon und Reagan-Administration in den USA ins Leben gerufen wurde, ja. Und Psychedelika wurden damals eben, und dafür gibt es heute reichlich, Evidenz oder reichlich Belege, dass damals die Regierung Psychedelika als gefährlichen Stoff gesehen hat, weil er assoziiert war mit der Anti-Vietnam-Kriegsbewegung, aber eben auch, sag ich mal, mit der schwarzen Population in den USA. Ja, und der Sündenbock stand dann klar damals für die konservative Regierung, dass man quasi diese ganzen unliebsamen Themen oder Bewegungen in der Gesellschaft assoziiert mit Drogen. Und obwohl es in den 60er Jahren sehr viel Forschung gab, wie Psychedelika, also LSD, Psilocybin, in der Psychiatrie benutzt werden konnten, wurden diese Substanzen auf einmal in den gleichen Bottich geworfen wie Heroin und Kokain und Co. Und
praktisch.
Ja, praktisch, ja. Genau. Und hat eben dieses unliebsame Thema einfach von der Bildoberfläche weggewischt. Und medial wurden eben Psychedelika tabuisiert, aber auch wirklich nicht der wissenschaftlichen Empirie entsprechend porträtiert. Ne? Also das hieß dann irgendwie, ja, das zerstört euer Erbgut wirklich. Da gab es Informationen, die kursiert sind, das macht euch quasi zu Verrückten, ihr springt aus dem Fenster und sonst was. Ja. Ja, wirklich. Und traurigerweise hat sich dieses Bild vom Psychedelika bis in die heutige Zeit noch übertragen. Und erst jetzt in den letzten 10, 15 Jahren peu à peu wird mit diesem überholten Bild Schluss gemacht. Und die Wissenschaft, die es aktuell gibt, ja, die bezeugt, dass unter den richtigen Umständen, im richtigen Kontext, dass Psychedelika, und redet hier explizit von den serotonergen Psychedelika, also Psilocybin zum Beispiel, dass diese Substanzen extrem sicher sind. Also einerseits haben die zum Beispiel null bekannte Toxizität für die Leber, ja, im Vergleich zu Alkohol oder den meist anderen Medikamenten, noch auf das zentrale Nervensystem. Und das heißt, in dieser Hinsicht sind sie null toxisch für den Körper. Ja, und das ist schon mal was sehr Interessantes, weil man kann sich leichter, sag ich mal, mit Koffein überdosieren als mit Pilzen. Also es gibt keine bekannte letale Dosis.
Ja, das mit dem Koffein will ich jetzt gar nicht hören. Das hier bei mir im Haus, bis von hier unten vom Laden bis oben zur Wohnung, bis hinten zum Schlafzimmer, habe ich, glaube ich, 5 Vollautomaten stehen. Das ist jetzt kein Witz. Ich hatte mich im Vorfeld ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen reingelesen. Frage an dich, Quizfrage. Wer war denn der älteste Pilznutzer aus Heilgründen wohl, weil er die auch aus medizinischen Gründen mitgenommen hat, den man jemals kennengelernt bzw. gefunden hat?
Ach wow, das
der erste Mensch, den man gefunden hat mit Pilzen in der Tasche. Die aber genommen wurden, um halt diverse Krankheiten, die er hatte, zu kurieren. Ich kann es abkürzen. Der Ötzi.
Der Ötzi.
Der hatte in seinem Lederwams, als sie den aus dem Eis gezogen hatten, hatte der wohl diverse Pilze dabei. Und da haben sie nachher nachgewiesen, dass der diese und jene Krankheiten hatte. Und die Pilze, die er dabei hatte, hat er wohl genommen, damit sie gegen seine Leiden, Schmerzen und Entzündungen und dies und jenes eingesetzt werden konnten. Also so weit waren die damals. Ja. Ja, und was ich auch sehr spannend fand, dass gerade in Deutschland auch das Wissen über die Wirkung von Pilzen oder von der Natur, von Kräutern und anderen Pflanzen, das war wohl sehr weit verbreitet bis ins Mittelalter. Das waren dann halt diese weisen Frauen, in erster Linie wohl. Und das war halt der damaligen, in Anführungszeichen, Wissenschaft, den Ärzten, regelrecht ein Dorn im Auge. Und das war mit ein Grund für die Hexenverbrennung. Und seitdem ist dieses Wissen gerade in Deutschland auch wirklich verschüttet worden oder verschüttet gegangen, während in anderen Ländern man da noch ein bisschen anders mit umging und auch teilweise auch ein bisschen aufgeschlossener ist, was ja bei uns heute noch schwierig ist. Ich muss noch an eine Sache, ich muss vorhin ein bisschen grinsen, wie du es erzählt hast mit Amerika. Ich habe so in meiner Jugend gerne, heute immer noch, aber damals halt die Freak Brothers gelesen. Ich weiß nicht, ob du die Freak Brothers kennst. Das war so eine amerikanische, war so ein Trio mit langen Haaren, lange Nase und alle immer ausgeflippt und immer irgendwie so eine Tüte im Schnabel. Und das war auch so, was du eben gerade geschildert hast, diese Anti-Bewegung, gerade in der Zeit Vietnamkrieg, Nixon, was danach alles kam, Kalte Krieg. Und da hat sich relativ viel wiedergefunden. Und ich fand die einfach so vom Typ her immer recht witzig. Und ich musste damals, habe ich mal eine Anfrage bekommen. Ich habe damals auch relativ viel Grafiken gezeichnet und dann auch war da so ein bisschen aktiv und habe dann eine Anfrage bekommen von einer, ich sag's jetzt einfach, wie es ist, von der hiesigen Jungen Union. Und dann habe ich für die ein Titelbild gemalt für ihre Mitgliederzeitschrift und habe dann diese Freak-Fraser vorne draufgenommen.
Ob das gut angekommen ist?
Auf dem Titelbild der Jungen Union Zeitung. Und,
interessant, dass das sogar durchgegangen ist.
Kam super gut an. Aufgeschlossene junge Leute.
Ehrlich.
Lange her. Ich glaube, heute wird es nicht mehr durchgehen.
Ja, oder heute würden Sie es merken. Würde mich überraschen heutzutage. um noch mal meinen Punkt auch zu Ende zu bringen, also auch zu den eigentlichen, sag ich mal, Risiken. Ne? Also, wie gesagt, politisch, medial viel stärker, sag ich mal, durch den Schlamm gezogen, als es gerechtfertigt gewesen wäre. Heutzutage, sag ich mal, weiß man besser Bescheid. Ne? Also die Studien, die es heutzutage gibt, die zeigen, dass im Großen und Ganzen diese psychedelischen Substanzen, wenn man sie gewissenhaft mit guter Vor- und Nachbereitung einsetzt, sehr sichere Wege sind, um Menschen, sag ich mal, innere Arbeit zu ermöglichen, sei es in Form von Psychotherapie oder eben, sag ich mal, recreational use, wie es im Englischen so schön heißt, ne? Also quasi im freizeitlichen Gebrauch oder wie auch immer man das auf Deutsch sagen würde. Natürlich aber gibt es gewisse Kontraindikationen oder Risiken, ja. Und bei einer bestimmten Menschengruppe ist das kontraindiziert, weil man nicht weiß, wie sich das auswirkt. Und das sind Menschen, die eine familiäre Prädisposition haben für schizoide Erkrankungen, ja, also Menschen, die irgendwie selbst Schizophrenie haben oder einen psychotischen Zustand haben oder in der nahen Familie, sollten diese Substanzen nicht nehmen, weil in der Tat, sag ich mal, diese psychedelische Erfahrung das triggern kann, ja. Genauso kann es aber auch Alkohol oder Stress oder halt Cannabis triggern. Aber bei diesen Menschen wird davon abgeraten. Ja, man weiß noch nicht genug darüber, wie sich das wirklich verhält. Ansonsten aber ist die Erfahrung relativ risikoarm. Natürlich muss man aber schauen, in welchem Kontext passiert diese Erfahrung und ist das Umfeld sicher. Ne? Also es macht einen riesigen Unterschied, ob Menschen, sag ich mal, jetzt auf einem Festival am Meeresufer irgendwo oder also am Strand irgendwo Psychedelika konsumieren, versus in einem sicheren Raum, wo Profis dabei sind, um die Person zu begleiten, ja. Und der Kontext macht extrem viel aus. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Und oft, wenn man, sag ich mal, von diesen Horror-Stories hört, ist das, weil Menschen Psychedelika genommen haben, ohne sich bewusst zu werden, welche Geisteszustände es hervorrufen kann. Und damit meine ich auch teilweise Zustände, die nicht unbedingt angenehm sind. Ja, wenn ich zurückreise in meine Kindheit und da auf einmal merke, dass ich irgendwie vielleicht als Kind vernachlässigt wurde oder es mit häuslicher Gewalt zu tun hatte, dann sind das keine angenehmen Sachen, mit denen ich mich konfrontiere. Ja? Und natürlich kann da es zu einem sogenannten Challenging Trip werden, ja, und nicht nur Regenbogen und Sonnenschein. Und wenn man das nicht vorher weiß und wenn man das nicht in einem Setting macht, wo mich Leute begleiten können und mich und darauf eingespielt sind, klar kann das auch eher schädlich sein, dass das, sag ich mal, teilweise auch sogar retraumatisierend ist, ja. Und ich glaube, dieser Gefahr muss man sich natürlich bewusst sein. Es ist ein extrem mächtiges Instrument, um tief in unsere Psyche reinzublicken. Und man muss für diese Arbeit gut vorbereitet werden. Und so, sag ich mal, so Selbstexperimentierung, man kann es keinem verbieten, aber man kann sich auch ins Fleisch schneiden, wenn man nicht weiß, was man macht. Ne? Und deswegen nochmal, Kontext, Vor- und Nachbereitung extrem wichtig. Und wenn es unter diesen Umständen passiert, ist es eine eigentlich sehr sichere Erfahrung. Und das ist, was aktuell die Forschung auch bestätigt.
Also das deckt sich auch hundertprozentig mit dem, was ich jetzt vorher von anderen Bekannten gehört hatte, die solche Erfahrungen gemacht hatten in Spanien und weiß der Teufel wo, außerhalb von Deutschland. Und die auch immer sagten, wenn, dann nur unter Begleitung. Na, du brauchst diese Begleitung, du brauchst diesen Fallschirm, falls doch mal irgendwie was passieren sollte. Weiß man im Vorfeld, hat jemand, der schizoide Züge hat, trägt er ein Schild mit sich rum? Geht er damit hausieren? Wahrscheinlich nicht.
Natürlich nicht, aber deswegen ist auch die Frage, also was für Screening-Sachen passieren vorher. Ne? Also wir schicken all unsere Bewerber durch ein ärztliches Screening, ne? Wo sie eben sowohl schriftlich als auch mündlich Fragen beantworten müssen und man eine Einschätzung treffen kann. Hat die Person gewisse Tendenzen? Wo wir sagen, da wollen wir das Risiko gar nicht eingehen, ja. Und in der Regel, sage ich mal, ist das, was sehr gut funktioniert. Das ist auch, was aktuell in der wissenschaftlichen Forschung praktiziert wird. Also diese Menschen werden von den Studien ausgeschlossen. Und das hat bislang, sage ich mal, recht gute Wirksamkeit gezeigt, ne? Das so auch damit umzugehen.
Mhm. Ja gut, ihr müsst euch auch absichern, wenn da was schief geht und dann seid ihr diejenigen, die zur Verantwortung gezogen werden und das gefährdet A, euer Geschäftsmodell. Schickst mir bitte noch ein paar Bilder zu, dass ich einfach mal untermalen kann, zumindest wie im Video, von was wir hier reden. Euer Institut ist ja nicht gerade eine Holzhütte irgendwo im Wald. Das ist ja schon ein bisschen ganz anders aufgebaut. Ja. Ich muss nochmal den Hinweis geben, das ist definitiv keine Werbung hier und keine bezahlte und keine unbezahlte. Hier geht es wirklich rein, erstmal nur um die Information. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Ralf. Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es ja nochmal ein Update zu der Geschichte und ciao, ciao.
Sehr gerne, danke, ciao.
Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 € im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.